Damit eröffnen wir die öffentliche Sitzung, 22. Sitzung des HGB-Fachausschusses. Ich darf insbesondere Frau Professor Isabel von Kaltz begrüßen, die sich zum Thema immaterielle Vermögensgegenstände im Konzernabschluss in der Arbeitsgruppe mit verdient gemacht hat. Und Herr Schmidt wird durchführen. Zunächst mal.
Ziel der heutigen Sitzung soll es eigentlich sein, dass wir sowohl den Standardentwurf als auch die Begründung durchsprechen, so dass jetzt hinterher höchstens noch so redaktionelle Änderungen notwendig sind und dass dann im Anschluss, gegebenenfalls im Umlaufverfahren, der Standard als Entwurf der Öffentlichkeit zur Kommentierung gestellt werden kann. Die ersten Abschnitte wurden ja schon diskutiert von Ihnen und da gab es keine Anmerkungen weiter. Insofern weiß nicht, ob wir gleich nach hinten reinspringen können oder dann doch nach vorne Anmerkungen, Fragen sind. Ansonsten würde ich vielleicht Frau von Kaltz bitten, dass sie da weiter durchführt, wenn sie jetzt schon angereist ist.
Ja, ist ja auch hier auf den Knopf drücken. Ja, gerne. Also ich freue mich auch, dass wir heute über den zumindest aus der AG-Sicht finalen Entwurf zur Bilanzierung von IVG hier sprechen werden und geplant ist ja auch eben eine Verabschiedung. Ich hoffe, dass das auch im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit so funktionieren wird. Vielleicht ganz kurz nur noch mal vorab von mir. Der Auftrag vor 2 Jahren von Ihnen war oder ist ja, dass wir einen umfassenden Standard zur Bilanzierung von IVGs erarbeiten. Umfassend heißt also Ansatz, Bewertung, Ausweis und Anhang. Da dieser Standard ja quasi der erste Standard ist, in dem die Bilanzierung von einem Aktivposten umfassend geregelt wird, hat sich dann sehr schnell eben die Frage auch ergeben, inwiefern wir auch grundlegende Dinge, die jetzt nicht nur IVG-spezifisch sind, mit behandeln sollen und da hat der Fachausschuss ja auch relativ schnell dann entschieden, dass wir uns also auf die IVG-spezifischen Themen dann Aspekte beschränken oder die eben für die IVGs auch besonders von Bedeutung sind. Das haben wir natürlich dann auch umgesetzt. Um den Standard auch rund zu machen, war es eben so, dass wir ein paar grundlegende Aspekte auch angesprochen haben. Also zum Beispiel mussten wir natürlich schon sagen, dass die Zugangsbewertung zu AKHK grundsätzlich erfolgt. Wir haben aber eben dann darauf verzichtet, eine Konkretisierung quasi der AKHK vorzunehmen und haben dann eben nur die IVG-spezifischen Aspekte da angesprochen. Das vielleicht nur nochmal vorab. Ja, und ansonsten hat der Herr Schmidt ja auch schon angedeutet, dass Sie ja auch im Fachausschuss schon zwischenzeitlich über unsere eben Zwischenstände diskutiert haben und wir Ihre Anmerkungen auch hier weitestgehend oder eigentlich alle auch mit eingearbeitet haben. Das betrifft eben die Abschnitte zu den Definitionen, zum Ansatz und auch zur Zugangsbewertung. Also ich sag mal den wesentlichen Teil, sodass auch ich hoffe, dass da nicht mehr allzu viel von Ihnen heute kommt. Aber nichtsdestotrotz sollten wir natürlich ruhig den ganzen Standard einmal durchgehen. Und mein Vorschlag hier wäre, dass wir abschnittsweise einfach durchgehen. Wenn Sie wünschen, ich natürlich jeweils noch mal ein bisschen was zu sagen kann. Auch vielleicht dazu, was jetzt seit dem letzten Stand im Dezember, den Sie hatten, das hatten wir ja letztes Mal nicht darüber diskutiert, sich vielleicht wie er jetzt noch geändert hat. Und vielleicht können wir auch parallel die Begründung dann auch immer dazu mit durchgehen. Insofern würden wir dann beim Entwurf quasi auf der Seite 6 mit dem Ziel und Gegenstand Geltungsbereich vielleicht starten.
Darf ich ganz kurz noch Zusammenfassung, habe ich nur 2 vielleicht eher redaktionelle Dinge. Zum einen in der alleruntersten Zeile, vielleicht ein bisschen puristisch, technisch realisierbar und beabsichtigt ist und dafür adäquate Ressourcen verfügbar sind. sind mir ein bisschen viel Uns hintereinander. Das kann man vielleicht auffangen, wenn man nach dem Dafür noch das Wörtchen auch einfügt.
Du bist jetzt auf Seite 4 gewesen,
genau, die letzte? Genau, Seite 4, letzte Zeile bei mir ist das.
Ja.
Und den Abschnitt davor könnte man noch einen kleinen Hinweis zur Stetigkeit einfügen. Aber das, da das die Zusammenfassung ist und das im Standard E steht, wäre das hier so ein bisschen ergänzend.
Mhm. Gut, das. Okay, auch von mir vielleicht noch ganz redaktionell in dem dritten Absatz von oben die Reihenfolge. Da geht es mit dem Verbot los. Vielleicht können wir das dann angleichen an die hintere Vorgehensweise: Gebot, Wahlrecht, Verbot.
Mhm. Das stimmt, ja. Gut, ich hatte gedacht, dass wir die über die Zusammenfassung ansonsten zum Schluss sprechen, zumindest wenn es inhaltliche Sachen sind, aber klar, genau.
Also ich habe bei der Zusammenfassung im ersten Absatz, wie ist das jetzt, müsste es in der zweiten Zeile heißen, die in diesem.
In der Zusammenfassung, erster Absatz, heißt es, die in diesem, also es müsste diesem Zusammenhang heißen. Ich meine, wir haben auch hier die Begrifflichkeit verwendet in anderen Entwürfen, die wir haben, aber ich bin jedenfalls noch mal ein bisschen sensibel geworden, wenn wir schreiben, klärt die Zweifelsfragen. Also das ist gerade bei den Immateriellen jedenfalls ein hoher Anspruch, aber ich glaube, das haben wir auch anders. Ich würde dann auf der Seite 5, im fünften Absatz würde ich auch statt auch Erworbene, würde ich einfach schreiben Erworbene, weil ich nicht wusste, auf was sich das auch bezieht. Ich würde einfach schreiben, Erworbene, Punkt, Punkt, Punkt. Und im letzten Absatz auf Seite 5, da würde ich schreiben, in den Gesamtbetrag der Forschungs-, also des der einfügen. In der dritten Zeile des Aktivierungswahlrechts, also noch ein S einfügen. Und ich würde in der letzten Zeile das Komma vor einen zu beziehen wegnehmen. Das sind formale Dinge. Ja.
Und ich hätte noch im fünften Absatz vielleicht schon eine grundsätzliche Frage, da steht, ist die betriebsindividuelle Nutzungsdauer selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ausnahmsweise nicht verlässlich schätzbar? Also ich würde vermuten, dass das eher die Regel ist, dass die nicht verlässlich schätzbar sind als die Ausnahmen.
Nee, das ergibt sich ja aus dem Gesetz. Das ist letztendlich das Gesetz, schreibt das so, dass in Ausnahmefällen die nicht schätzbar ist.
Wenn das Gesetz so mutig ist, das zu schreiben, dann ist das. Aber die Frage ist, ob wir uns dieser Fehleinschätzung anschließen müssen.
Ja, aber die Konsequenz wäre ja, wenn es nicht in Ausnahme nicht, dann wäre es ja die Regel, dass man Immaterielle nicht über 10 Jahre dann abschreibt.
Genau. Also eine ähnliche Diskussion haben wir im Gesetz, sind ja zwei Fälle angesprochen, Geschäfts- oder Firmenwerte und selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände. Also wir haben jedenfalls in unserem Beitrag die Auffassung vertreten, dass man das grundsätzlich kann. Das ist natürlich schwer, das ist vielleicht auch mit Schätzungen verbunden, aber ich glaube, was wir jedenfalls zum Ausdruck bringen wollten, ist entgegen einer Stimme im Schrifttum, dass man jedenfalls nicht den Eindruck gewinnen sollte, dass das der Regelfall ist. Also das ist jedenfalls so unser Wunsch und ich glaube, der Gesetzgeber transportiert das auch mit dem Ausnahmsweise, also weil sonst, glaube ich, wird der Anwendungsbereich dieser Ausnahmevorschrift über Gebühr ausgeweitet.
Ich glaube auch nicht, dass wir das behaupten können, dass das die Regel ist. Also das ist
gerade bei Immateriellen würde ich auch sagen, das Problem wäre ja dann, dass wenn man bei Immateriellen, die wirklich teilweise ja nur eine Nutzungsdauer vielleicht von 3 bis 5 Jahren haben, dann immer auf 10 Jahre geht. Ne, das ist,
ja, Problem ist, dass die 10 Jahre im Gesetz schon zu lang sind.
Gut, aber deswegen ja auch nur ausnahmsweise. Ne?
Also weil ich glaube, das resultiert daher, weil Sie ja eher ein Kritiker sind, aber das würde ja heißen, dass man Immaterielle niemals die Laufzeit oder die Nutzungsdauer schätzen kann. Ganz ausnahmsweise und das.
Sonst noch Anmerkungen zur Zusammenfassung dann? Gut, dann in den Abschnitten Ziel, Gegenstand, Geltungsbereich.
Nur eine Frage, aber ich glaube, das ist vorhin schon erklärt worden. Da war ja vorher eine Textziffer, glaube ich, zu den latenten Steuern, aber die ist wahrscheinlich rausgeflogen, weil sich das ohnehin aus dem Kontext ergibt. Ne?
Genau, das ist, glaube ich, auch, also Herr Schmidt, da müssen Sie mir mal einmal helfen, das ist in den anderen Standards, glaube ich, auch nicht enthalten, deswegen haben wir das da hier jetzt auch.
Also die frühere Fassung oder die Sie bisher gesehen haben, war ja immer mit dem Zusatz versehen noch, war noch weiterhin, unterliegt noch weiterhin der Diskussion und darum ist es dann jetzt in der endgültigen Fassung, als man sich damit nochmal befasst hat, dann rausgestrichen worden, weil es nicht als relevant angesehen wurde.
Ich hätte noch zwei Punkte,
ja, klar.
Die mir halt beim Lesen so auffallen. In Ziel steht in dem drittletzten Satz, klärt in diesem Zusammenhang bestehende Zweifelsfragen. Mhm. Das impliziert ja alle Zweifelsfragen, eigentlich die Aussage. Und in der Textziffer 2 steht ja im letzten Satz, dass wir uns beschränken auf die wesentlichen Themen. Das heißt, insofern wäre es vielleicht besser, oben auch von wesentlichen Zweifelsfragen zu sprechen.
Mhm. Oder die einfach wegzulassen. Ja. Also ich habe nur gerade nochmal in den EDS 30 reingeschaut, wo wir ja die gleiche Diskussion geführt haben. Und da haben wir uns für die Formulierung entschieden, dieser Standard konkretisiert die genannten Regelungen des HGB. Ist vielleicht an beiden Stellen, sowohl in der Zusammenfassung als auch hier, die etwas ungefährlichere Variante.
Ja. Also wir hatten jetzt hier extra eben Zweifelsfragen aufgenommen, weil wir eben gesagt haben, wir haben jetzt eigentlich nicht die übergreifenden, grundsätzlichen, zum Beispiel Bewertungsvorschriften konkretisiert. Also dass man sich schon auf die IVG-spezifischen Sachverhalte begrenzt hat. Also das wäre zumindest jetzt in dem Absatz 2, da haben wir das ja so konkret auch gesagt. Also würdest du jetzt auch in dem Absatz 2 das ändern?
Also es ist nur die Frage, ob man diesen Nachsatz drin lässt oder nicht, denn das andere steht davor, der Standard konkretisiert die handelsrechtlichen Vorschriften zur Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen. Und das ist die Frage, klärt die in dem Zusammenhang bestehenden Zweifelsfragen? Weil dann hängt man jetzt nicht dran, kann man meinetwegen drin lassen. Wie gesagt, der Anspruch ist relativ hoch.
Und in dem Absatz 2, da steht, heißt es ja, die Konkretisierung der gesetzlichen Vorschriften beschränken sich im Wesentlichen auf die...
Das finde ich völlig in Ordnung, okay. Weil genau das ist es ja.
Und bei Textziffer 3 sollte man vielleicht noch schreiben, die Bilanzierung eines erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts im Konzernabschluss regelt EDS 30.
Mhm. Aber dieser Zusatz und klärt die im Zusammenhang bestehenden wesentlichen Zweifelsfragen, der bleibt jetzt erhalten. Okay.
In den letzten Jahren zugenommen. Das kann man schreiben, aber das klang für mich mehr so, wie man das in Dissertation liest oder in Aufsätzen, dass man sagt, das ist halt ein wichtiges Thema. Also ich hätte einfach geschrieben, immaterielle Güter zählen für viele Konzerne. Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist stilistisch.
Ja. Ja, wir haben es extra so ein bisschen als Begründung mit und wichtig, um die Wichtigkeit zu unterstreichen, warum jetzt gerade dafür ein, aber Sie haben recht, das ist kein Ziel in dem Sinne, sondern...
Gut, nee, ist okay.
Sonst Anmerkungen zu dem Ziel oder Gegenstand Geltungsbereich?
Bei Gegenstand Geltungsbereich, wir hatten in den letzten Standards immer noch eine Branchenunabhängigkeit mit reingenommen. Wäre das an der Stelle nicht dann aus Einheitlichkeitsgründen auch sinnvoll?
Ich weiß jetzt nicht, also beim EDRS 30 und EDRS 31 weiß ich nicht, ob es mit drin ist, aber in den vorhergehenden Standards ist es mal enthalten und mal nicht enthalten. Also das ist nicht einheitlich. Darum ist es, war diese Bemerkung, war hier auch im Standard drin anfänglich, ist dann jetzt zum Schluss rausgenommen worden. Aber wenn Sie diese Anmerkung gerne noch aufnehmen möchten, ist es kein Problem, diesen Satz noch mit aufzunehmen.
Nein.
Also ist jetzt.
Also wäre ich völlig leidenschaftslos im 30er, ist es drin. Da wäre dann sogar die Anregung, wenn wir das hier nicht reinnehmen, das was dann im weiteren Verfahren auch aus dem 30er rausnehmen. Also das ist, glaube ich, eher das Thema, weil als Gegensatz zu den Themenbereichen, wo es früher mehrere Standards nebeneinander gegeben hat, wo es eben noch einen extra Standard mit 10 und 20 für Banken und Versicherungen gegeben hat. Aber davon haben wir uns im Prinzip auch von der Standardstruktur ein Stück weit verabschiedet.
Also es steht ja jetzt zumindest auch für alle Mutterunternehmen, unabhängig von der Branche.
Also wird dieser Hinweis nicht aufgenommen?
Sollen wir dann auch für den 30er vortragen, dass wir es da rausnehmen?
Gut, zu den Definitionen. Die Definition haben wir unverändert, also seit der letzten Fassung übernommen. Das, was wir auch auf Ihre Anregung hin gemacht haben, wir haben nach den Definitionen ursprünglich mal ein paar der Definitionen konkretisiert schon direkt, weil wir gesagt haben, das ist eben, wollten wir quasi vor die eigentliche Regelung ziehen, weil sie zum Teil Ansatz und Bewertung betrafen. Da hatten Sie ja eben gesagt, das ist eher unüblich in den Standards. Daraufhin hatten wir eben das auch nochmal überdacht und sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, aus unserer Sicht, dass zumindest das Thema Abgrenzung materiell-immateriell eigentlich vor die Regeln gezogen werden soll, weil es dabei ja auch noch darum geht letztendlich, ob überhaupt dieser Standard jetzt anzuwenden ist oder nicht, weil er ja nur auf immaterielle und nicht auf materielle anzuwenden ist. Deswegen ist unser Vorschlag jetzt ab der Textziffer 8 dann zumindest eine Abgrenzung zwischen materiell und immateriell vorzunehmen. Aber die anderen Konkretisierungen zu Vermögensgegenstand, Anlage, Umlaufvermögen haben wir ja dann nach hinten gezogen. Aber grundsätzlich vielleicht Anmerkungen zu diesem.
Ja, ich hatte schon gesagt, es ist so ein bisschen ungewöhnlich. Man weiß nicht so ganz, ist das jetzt ein Teil der Definition? Das hat sehr stark definitorischen Charakter. Aber irgendwo unterscheidet sich es vielleicht auch nicht so sehr von der Unterscheidung Anlage- und Umlaufvermögen. Deswegen, also ich hätte zwei Alternativen, wie man damit umgehen kann, neben der Alternative es so zu lassen, wie es ist. Nämlich zum einen die Alternative, dort schon quasi mit den Regeln anzufangen, ist vielleicht nicht so ganz glücklich. Oder aber dieses Thema Abgrenzung materiell-immateriell in den Kanon der anderen Konkretisierungen mit einzuflechten. Es gibt hier diese sehr schöne Textziffer 13, der Ansatz von immateriellen Gütern hängt somit vom Vorliegen eines Vermögensgegenstandes, Zuordnung und Anlage Umlaufvermögen der Zugangsart ab. Hier könnte ich mir vorstellen, dass man in diese Reihung eben auch die Unterscheidung materiell-immateriell aufnimmt und dann diese Textziffern, die im Moment 8 bis 11 sind, irgendwo zum Beispiel hinter die 18 zieht.
Hinter die 18.
Genau, also in diesen Regelungsbereich mit hinein. Nur, dass man diese verschiedenen Themen einfach sukzessive abklappert.
Denn ich würde dann aber eher sagen, dass man die noch vor die 14 zieht.
Auch das.
Wenn dann, weil es ja eigentlich, sind wir ja schon im Ansatz von immateriellen. Und,
ja, okay, wobei, wenn ich mich über die Abgrenzung von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen unterhalte, wäre es vielleicht ganz schön, vorher zu wissen, was ein Vermögensgegenstand ist.
Ja, also das hatten wir auch natürlich so ein bisschen hier gesehen, dass wir jetzt, so wie es im Moment ist, schon vom Vermögensgegenstand sprechen, ohne dass es wirklich Vermögensgegenstand oder das schon geklärt ist. Da war eben sonst die Alternative noch von gut zu sprechen, aber... ja.
Also kann man auch machen, man kann es davor ziehen, weil da von Gütern die Rede ist, aber da wäre dann die Überschrift Abgrenzung von materiellen und immateriellen Gütern wahrscheinlich zielführender, wenn man dann hinterher erst an den Vermögensgegenstand rangeht.
Herr Kirsch, was stört Sie so, wie es jetzt ist? Weil ich finde, also ich habe schon Sympathie für das Vorgehen von Frau von Keitz.
Was heißt stören? Ich glaube, dass das, was in diesen Textziffern 8 bis 11 steht, auch ein Stück weit Regelungscharakter hat. Wie gesagt, ich sehe da nicht so den großen Unterschied zu der Abgrenzung Anlage- und Umlaufvermögen. Also das ist jetzt eine Frage, was ist der ganz konkrete Anwendungsbereich? Und also was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist diese Textziffer 12 mit 13, wo dann im Nachgang die verschiedenen Bereiche abgeklappert werden. Mhm. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass in dieses Abklappern auch diese Unterscheidung materiell-immateriell eingeflochten wird.
Aber dann macht es Sinn, erst Vermögensgegenstand zu klären und dann sagen, die Abgrenzung immateriell-materiell.
Dass diese allgemeine Abgrenzung jetzt dann unter der Überschrift Ansatz steht, ist jetzt dann aus Ihrer Sicht nicht tragisch.
Ich würde sie dann wahrscheinlich vor die Kamera ziehen, denn der Ansatz ist ja nur eine Konsequenz daraus, dass zunächst mal etwas überhaupt die Gegenstandseigenschaft erfüllt. Das ist ja eine notwendige Voraussetzung.
Also darum war es ursprünglich auch direkt hinter den Definitionen oder im Abschnitt Definitionen enthalten, weil das alles vor die Klammer gezogen wurde, vor den einzelnen Ansatzbewertungen, Ausweis.
Ja, also wie gesagt, ist alles ein Stück weit Geschmackssache. Aber die ganze Geschichte kreist ja um das Aktivierungswahlrecht für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Der Rest ist ja irgendwo so ein bisschen Beiwerk und Arrondierung. Und das sind eben die verschiedenen Merkmale, für die dieses Aktivierungswahlrecht relevant ist. Und deswegen hätte ich persönlich eine hohe Sympathie dafür, eben genau diese Merkmale sukzessive abzuarbeiten. Und eben die Unterscheidung jetzt materiell, immateriell, nochmal, hat für mich jetzt keinen deutlich unterschiedlichen Charakter zur Abgrenzung Umlaufvermögen und Anlagevermögen. Das ist eben die Frage, in welches Kästchen man am Ende runterrattert, wenn man die Kugel oben reinschmeißt.
Also für mich hat es insofern schon noch einen anderen Charakter, weil es ja letztendlich darum geht, ob dieser Standard überhaupt anzuwenden ist. Das ist eben so im Vorfeld erstmal der ist 32 und danach regelt dann eben für diese immaterielle wird geregelt der Ansatz, und da ist natürlich das Problem vor allen Dingen die selbst erstellten oder selbst geschaffenen.
Dann wäre es allerdings fast sogar mehr Gegenstand und Geltungsbereich, ne? Anwendungsbereich, ne? Also Anwendungsbereich haben wir sonst ja immer sehr stark konzentriert auf das Thema Unternehmen, aber die Textziffer 2 geht ja eben auch schon in den sachlichen Anwendungsbereich, und wenn man das unter Anwendungsbereich fassen möchte, wird es da hingehören. Also entweder da oder da.
Zu was kann sich denn der Fachausschuss entscheiden?
Ich bin bei der Frage nicht so leidenschaftlich.
Also ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich habe mir auch notiert, passt es hier an der Stelle? Aber alle anderen Lösungen finde ich jetzt auch nicht überzeugend. Deswegen würde ich mich durchaus damit anfreunden, das mal so zu stehen zu lassen hier. Weil es jetzt aber vielleicht was Besonderes ist. Und wenn Herr Kirsti sagen, es ist wie nichts anderes wie die Abgrenzung zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen, auch das haben wir ja nochmal definiert in den Begriffen. Also kann man es da auch stehen lassen. Also ich glaube, ich jetzt auch nicht so leid.
Das ist kein Punkt, für den ich kämpfen würde.
Aber in der Tat, im Zusammenhang mit der Struktur stellt sich die Frage, wieso steht es da? Es ist ungewöhnlich. Deswegen hätte ich im Sinne der Leserfreundlichkeit in der Tat auch eine Präferenz in die Richtung, wie es Herr Kirsch vorgeschlagen hat, und würde dann auch das Ganze hinter den Vermögensgegenstand ziehen.
Jetzt haben zwei Meinungen, ja, genau, die für die Verschiebung sind, eine Meinung dagegen. Die anderen... Also wenn die anderen Fachausschussmitglieder jetzt nichts sagen, dann wird es verschoben. Also. Okay, da scheinbar keine weitere Gegenstimme oder dafür, dann würden wir es verschieben.
Ich bin ja im Prinzip Pate dieser Arbeitsgruppe gewesen. Wir haben die Diskussion natürlich selber intensiv geführt. Wir hatten in diesem Bereich sogar noch ganz andere Dinge verortet, die wir dann im Nachhinein schon verteilt haben. Und wir haben auch andere Alternativen diskutiert und sind aber auch zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich alles für und wider hat, und haben uns dann für diesen Weg entschieden. Und ich bin auch der Meinung, dass man das an der Stelle ruhig durchaus lassen kann.
Sie also, beiden waren auch dafür, das zu lassen, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Ich muss zunächst mal sagen, weil ich bei dem Abschnitt mir eigentlich nichts aufnotiert habe, habe ich jetzt nicht wirklich so im Detail die Diskussion verfolgt. Ich meine, hier geht es doch um das Thema, ich habe ein zusammengesetztes Gut, diese Textziffern. Und ich habe da mal was gehört mit Ansatz, dass das eigentlich auch eine Frage des Ansatzes ist, ist genauso wie Abgrenzung Anlage, Umlaufvermögen. Also ich habe noch nicht...
Oder? Es geht darum, ist man überhaupt in dem Standard, weil man überhaupt im immateriellen Bereich ist.
So. Es geht hier um die Abgrenzung im Prinzip materielles, also materieller Vermögensgegenstand oder immaterieller Vermögensgegenstand. Ist das überhaupt Anwendung?
Gut, ich versuche es nochmal ganz neutral zusammenzufassen. Das ist ja eine Diskussion, die wir das letzte Mal geführt haben, dass es da jetzt bestimmte Textziffern gibt, die so ein bisschen zwischen Definition und Regeln steht. Das war so ein bisschen irritierend auf den ersten Blick. Da stehen sie jetzt immer noch. Die Frage ist, macht das Sinn? Das ist ein Stück weit eine Konkretisierung. Wir haben jetzt gerade gesagt, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Anwendungsbereich zu tun, was dafür sprechen könnte, es nach vorne zu ziehen. Es ist hier ein guter Einstieg eigentlich, wobei man sich fragt, sind das denn keine verbindlichen Regeln? Und meine erste Idee war eben zu sagen, das ist, gehört in den Kanon jetzt der Fragestellungen, die schlussendlich zu dem Wahlrecht führen. Wo man dann Anlageumlaufvermögen, Klärvermögensgegenstand, materiell, immateriell. Ich sehe natürlich, dass das auch sehr viel mit dem Anwendungsbereich des Standards zu tun hat.
Aber ist es streng genommen denn eine Ansatz- oder eine Ausweisfrage? Meiner Ansicht nach ist, ob ich das jetzt unter immateriell oder materiell eintüte, ist ein Ausweis und keine Ansatzfrage.
Ja, doch, es ergibt sich natürlich dann für den Ansatz ganz andere Regeln. Deswegen,
Also gerade die Trennung zwischen materiellen und immateriellen Vermögenswerten, ob ich einen habe oder das jetzt getrennt ausweise, sehe ich definitiv als Ansatzfrage.
Also was ich jetzt jedenfalls nochmal sehe, ist, dass es eine Vorfrage ist, ob der Anwendungsbereich des Standards eröffnet ist. Ich meine, die Regeln können eigentlich nur gelten für das, was im Anwendungsbereich des Standards ist. Jetzt ist es natürlich so, es werden hier Aussagen gemacht, wie ich bei einem zusammengesetzten Gut eine immaterielle Komponente, die separat bilanziert werden muss, zunächst mal identifiziert wird, um damit den Anwendungsbereich des Standards zu öffnen. Wenn man das als Regel sieht und nicht als Vorfrage, dann würde ich sagen, muss es eigentlich hinten rein. Wenn es aber eine Vorfrage ist, dann glaube ich, ist es durchaus zutreffend verortet.
Aber dann greift exakt wieder der Punkt, den Herr Kirsch ja genannt hat, nämlich dann muss ich die gleiche Frage auch bei der Abgrenzung Umlauf- und Anlagevermögen sprechen.
Nee,
doch, weil wir reden doch von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
Nee, nicht nur. Das ist ja ein Standard, der jetzt für alle...
Genau, also das würde ich dann anders sehen.
So. Dann, ja, ich war beim Anlagevermögen, sorry.
Wenn ich dann aber nochmal... sag ich mal, die Frage stellen darf, ist dann nicht die Definition immaterieller Vermögensgegenstand gegebenenfalls nochmal überarbeitungsbedürftig, wenn es heißt ohne bedeutende physische Substanz? Also warum habe ich den Nachsatz überhaupt? Sollte ich dann nicht einfach klar sein und sagen, ein nicht finanzieller Vermögensgegenstand ohne physische Substanz?
Das stimmt ja nicht, weil Sie haben ja immer einen Datenträger, auf dem das transportiert wird, beispielsweise
die
Patente,
aber,
das Papier oder die...
Das ist aber nicht der immaterielle Vermögensgegenstand.
Aber das wird deswegen ja hier genau betont.
So, aber das ist dann, ich glaube, dadurch wird aber das Problem eigentlich da unten erst eröffnet und die Schwierigkeit geschaffen, was ist noch ein Träger oder was ist kein Träger mehr. Der eigentliche immaterielle Vermögensgegenstand ist das Recht. Ja,
aber wir haben, also das haben wir, glaube ich, auch hier im Fachausschuss ja schon mal besprochen, dass wir haben das bewusst eben ohne bedeutende physische Substanz aufgenommen, weil eben gerade es häufig auch so zusammengesetzte.
Aber das kommt jetzt ja im Anschluss hier.
Ja, um das dann eben zu konkretisieren. Mhm. Ne, was heißt jetzt materiell bzw. immateriell? Und gerade dann in dem Bereich, was ist mit den Fällen, wo man ja quasi so zwei Komponenten hat.
Und das also ist ja auch in der Kommentierung, und ich meine, es kommt auch in den Steuerrichtlinien diese überwiegende Komponente oder erst der Literatur, Sie haben sich ja damit mehr beschäftigt.
Also ich finde eigentlich von den Vorschlägen, die jetzt hier kamen, sonst noch ganz sinnvoll, das in den Geltungsbereich diesen Abschnitt mitzuziehen, weil die Frage hatten wir auch oder das Problem haben wir auch gesehen, da sind natürlich jetzt Aspekte enthalten, die man schon auch als Regel und sehen könnte und fett machen müsste vielleicht, was wir aber jetzt nicht machen konnten, weil es ja im Anschluss an oder eine Konkretisierung eigentlich nur eine Definition ist. Also das wäre wenn dann aus meiner Sicht jetzt zumindest, wenn man es verschieben will, dann die sinnvollere Variante, als das dann erst in den Ansatz und dann noch sogar nach der Definition Vermögensgegenstände zu nehmen. Da käme es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu spät. Aber das ist natürlich Ihre Entscheidung. Also
könnte ich auch mitleben.
Ja, wollen wir denn mal zu einer Abstimmung schreiten? Wer ist für beibehalten?
Also stimmen wir jetzt drei
vorne schieben, ne?
Ja, zwei drei. Also nach hinten, hin. Nach vorne oder stehen lassen?
Ja, stimmen wir. Ja, rein vorne.
Nein, wenn wir die Frage positiv beantworten, wir lassen es wie es ist, gibt es ja keine weitere Abstimmung. Also insofern.
Ja, nur ich glaube, muss ich noch mal eins überlegen, wenn man es jetzt halt nach vorne zieht, beispielsweise, um es zum Anwendungsbereich zu machen, dann ist die Frage, soll es unverändert da drin bleiben? Denn wenn ich mir angucke, dass wir in 10 ein Beispiel genannt haben, das passt eigentlich nicht wirklich zum Anwendungsbereich. Also 8 und 9 kann ich mir gut vorstellen, dass das nach vorne geht, weil das eine Anweisung ist oder ein Hinweis. 10 ist eigentlich dann wieder eine Erläuterung dieses Hinweises und das passt eigentlich nicht gut zum Anwendungsbereich. Also ich glaube, es ist nicht nur die Frage, soll es bleiben, wo es ist, sondern soll es dann auch womöglich verändert, verschoben werden oder teilweise verschoben werden.
Warum passen Erläuterungen nicht zum Anwendungsbereich?
Weil sie dann eigentlich... Sie brauchen eine Vorschrift, wenn Sie ein Beispiel bringen, denke ich, hat das eigentlich nichts mehr mit dem Anwendungsbereich zu tun, sondern es ist eine Frage, wie Sie nachher womöglich eine Trennung vornehmen oder wie Sie eine Definition konkretisieren. Wenn man Anwendungsbereich sagt, nur der Standard gilt oder er gilt nicht. Mhm. Also das jetzt mit einem Beispiel zu belegen, fände ich ein bisschen schwierig.
Okay. Weil ich habe jetzt nur gedacht, weil in dem Gegenstand Geltungsbereich haben wir auch bisher nicht nur fett gedruckte Texte von, sondern eben auch Erläuterungen quasi dazu.
Ja. Erläuterungen, ja, Beispiele, würde ich sagen.
Also Marco, ich hätte persönlich ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn es geht jetzt um eine sachliche Weichenstellung, das ist drin, das ist nicht drin. Und wenn das vielleicht nicht so einfach ist und ein Beispiel da hilfreich ist, sonst kann man es auch in die Begründung reinnehmen, keine Ahnung. Also es ist relativ ungewöhnlich, da gebe ich Ihnen absolut recht.
Ja, aber ich denke, das macht ja gerade das Thema dieses Standards aus, dass er dem so ungewöhnlich ist. Also was eine Maschine ist, ja, was eine Maschine ist und was ein Haus ist, weiß jeder, aber das ganze Problem ist doch, dass keiner weiß, was ein immaterieller Vermögensgegenstand ist. Von daher denke ich, tut ein Beispiel an der Stelle, wo man ihn nicht erwartet, löst keinen Schaden aus, sondern bringt eher Erkenntnisgewinn.
Auch, dass Beispiele plastisch machen.
Also wir sollten jetzt im Rahmen des Versuchs der Abstimmung ein bisschen differenzieren. Also zunächst mal bedarf es ja keiner weiteren Diskussion in dem Augenblick, wo die Mehrheit sich für eine Beibehaltung des jetzigen Vorschlags aussprechen würde. Und insofern als erstes mal die Frage beantworten, wenn wir dann nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, können wir weitergehen. Dann wird es zwar schwierig, das sehe ich, weil dann kommen neue Aspekte dazu. Insofern gibt es keine weitere Diskussion.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich kann gar nicht auf mich an.
Gut. Dann könnte ich jetzt auch zur Mittagspause aufrufen. Dann sind wir gestärkt für die nächste Runde.
Vielleicht noch eine inhaltliche Frage stellen, die dann dazu passt, bevor wir dann in die Regeln gehen. In der Textziffer 9 taucht erstmals der Begriff wirtschaftliches Interesse auf. Mhm. Der immer auch wieder mal eine Bedeutung hat, dann ist der, sagen wir mal, eindeutig allgemein bekannt oder wäre der im Zweifel zu definieren?
Also wir haben es versucht zu erläutern durch eben die Beispiele dann letztendlich. Ja. Also nicht, wir haben es nicht wirklich definiert, das ist richtig.
Also ist ja ein anderer Begriff als wie jetzt beispielsweise wirtschaftliches Eigentum, wo jeder sagt, okay, das ist so mal für die Bilanzierungswelt klar.
Ja, es kommt ja auf die Absicht an, auch so ein bisschen des Unternehmens oder was eben das, ja, das wirtschaftliche Interesse, die Absicht ist, des Unternehmens das zu verwenden. Hm.
Aber
wo der Hauptaugenmerk drauf liegt, genau. Also
können wir gerne auch noch in Einzelfällen diskutieren, aber wirtschaftliches Interesse ist für mich noch ein bisschen unbestimmt. Ne? Ist das jetzt irgendwie Gewinnerzielung oder ist es Kostendeckung oder was auch immer? Oder insofern fehlt mir da ein bisschen die Präzisierung vielleicht.
Mhm. Also gemeint ist ja, glaube ich, die Verwendungsabsicht.
Ja.
Also was denn das Unternehmen mit dem Vermögensgegenstand so vorhat. Mit dem Sachverhalt, ja.
Ja, genau, also, das ist völlig.
Die Diskussion kommt jetzt aus der Abgrenzungsdiskussion. Es wird ja auch zum Teil vertreten, dass die Wertrelation da primär relevant ist. Hier ist die Abstufung ein bisschen eine andere, das finde ich auch gut so. Ja, aber die Diskussion an sich ist nicht neu. Also es ist eine Frage jetzt Verwendungsabsicht. Ja, oder geht es um die Wertrelation? Das ist eigentlich die Frage.
Genau, also in der Literatur, ne, die sich damit beschäftigt hat, da gibt es eben keine einhellige, sage ich mal, Meinung, sondern eben diese, insbesondere auch diese drei Aspekte, die wir hier ja auch mit auch aufgeführt haben, werden da immer wieder genannt und insofern haben wir die dann auch hier aufgegriffen. Und gerade die Wertrelation ist, das hatten wir ja, glaube ich, auch hier dann nochmal gesagt, ist eben da häufig dann das Problem, dass man die Wertrelation nicht immer so bestimmen kann. Insofern das nicht unbedingt als primäres Kriterium dann hier vorgeschlagen haben.
Aber ich denke, alleine dadurch, dass jetzt Herr Keller und Herr Kirsch schon ein ganz unterschiedliches Verständnis hatten. Herr Keller hatte gesagt, ist jetzt dieses wirtschaftliche Interesse quasi Kostendeckung oder ähnliches. Herr Kirsch und ich jetzt aber auch so interpretiert, dass das tatsächlich der Verwendungszweck ist, wie wir es dann ja später in Abgrenzungsfragen auch noch teilweise haben, wenn wir über die Mehrfach- und Einfachverwendung im Anlageumlaufvermögen sprechen, wäre es vielleicht in der Tat hilfreich, das Ganze so zu definieren.
Ich meine, man kann es ja kurz dahinter schreiben, das wirtschaftliche Interesse des Unternehmens im Sinne der Verwendungsabsicht.
Genau. Wird das, aber jetzt muss ich mal fragen, wird das wirklich im allgemeinsprachigen Verständnis klar? Also warum ist die Verwendungsabsicht entscheidend dafür, ob etwas materiell oder immateriell ist? Ich kann das verstehen, wenn ich sage, ich will etwas nutzen oder verkaufen oder ich habe es kurz- oder langfristig, da versehe ich die Verwendungsabsicht. Aber warum, wie greift die Verwendungsabsicht in die Frage ein, ist etwas eher materiell oder eher immateriell? Das sehe ich nicht. Das glaube ich, das ist erläuterungsbedürftig an der Stelle und wenig hilfreich, wenn ich das einfach als Einsatz da hinschreibe.
Aber das Beispiel kommt ja in 11. Da ist ja ein Beispiel, also das habe ich mir unterstrichen, weil da habe ich auch so ein bisschen Bauchschmerz, wenn ich das lese. So. Aber mindestens ist ja mal ein Beispiel genannt, wie eben eine neue Maschine, immaterieller Vermögensgegenstand oder Anlagevermögen als Maschine sein kann.
Naja, in der 10 geht es eigentlich mehr um die, als Beispiel für die Zuordnung insgesamt, was in 9 ja eben so dargestellt ist. Und in 11 wird dann eigentlich nur nochmal auch anhand eines Beispiels verdeutlicht, dass man eben diese Zuordnung wirklich unternehmensindividuell vornehmen muss und nicht eben pauschal für die Vermögensgegenstände.
Darum aber ich finde die Verwendungsabsicht schon griffig und es kommt ja auch in Textziffer 10 gut raus, weil wenn ich ein Patent haben will und dann will ich ein Patent kaufen und kein Papier kaufen.
Exakt, und unten haben Sie das Beispiel mit der Maschine. Und die Maschine hat auch die Steuerungssoftware, aber ihr primärer Verwendungszweck ist, die Maschine in der Produktion zu nutzen. Und damit, das also trifft es eigentlich relativ gut, das Patent versus die
Maschine. Das nicht in Frage stellen, dass es in dem Kontext Sinn ergibt. Ich habe ein bisschen Problem, einfach nur das Wort Verwendungsabsicht hinzuschreiben, weil Verwendungsabsicht in anderem Kontext anders verwendet wird. Und ne, also ist das ist ein kontextabhängiges Wort.
Deswegen haben wir es auch nicht so gemacht, sondern sind eher so auf dieses wirtschaftliche Interesse gegangen, ohne, muss ich jetzt sagen, dass wir da groß drüber diskutiert haben, was wir jetzt darunter verstehen.
Ich würde trotzdem nochmal meinen Wunsch nach einer Definition äußern. Bitte? Weil zum Beispiel in der Begründung in B6 steht auch ganz klar, ein zentrales Kriterium ist das wirtschaftliche Interesse. Und wenn ich auf einem Kriterium das als Kriterium nehme, dann meine ich, ich möchte eigentlich eine ganz griffige Definition dafür haben. Und nicht über drei Textziffern mit der L4-Text verteilt irgendwie.
Also eine Definition vorne in den Abschnittdefinitionen dann sogar auch.
Also ich sehe in dem Moment das Problem, dass wenn man diesen Begriff nur an der Stelle einmal verwendet und jetzt versucht, dieses wirtschaftliche Interesse in Definition als Begriff zu definieren, dass man dann sehr stark in Diskussionen reinläuft und da eher Unklarheiten schafft, als man mit eigentlich damit Unklarheiten beseitigt. Würde es auch reichen, wenn man jetzt hier nochmal entweder einen Zusatz, eine weitere Textziffer in dem Abschnitt aufnimmt oder in der Begründung nur nochmal drauf eingeht?
Ich würde es schon im Standard selber machen, aber mir wird auch so eine kleine Erläuterung innerhalb der Textziffer ehrlich gesagt reichen. Also vielleicht nicht mit der Formulierung, die ich gerade verwendet habe, Verwendung der Verwendungsabsicht, Aber das, ich glaube, das haben wir nur an der Stelle und das hätte ein bisschen klarstellenden Charakter, das tut Not. Aber ich glaube, das wird da reichen. Das wäre mir ehrlich gesagt jetzt in den in der Definition ein bisschen zu prominent.
Gut, ich glaube, da kann man einfach auch nochmal gucken, was die Literatur da bisher sonst zu gemacht hat. Also da haben wir
ja. Das ist, glaube ich, gängig in der Kommentierung. Also ja, ohne, dass es jetzt selbst nach.
Aber ich meine, es wird da auch nicht in dem Sinne definiert, sondern eher auch an Beispielen. Aber wir gucken einfach nochmal, oder Herr Schmidt guckt nochmal.
Okay, dann machen wir jetzt Mittagspause.